ist das Programm nach Vorschrift.
Und das war dann ab 18.
Aber ich krieg das mit diesen Figuren da aus den 80ern im Kopf gar nicht zusammen.
Ich hab mal in mein Herz gehört.
We were the pop kids, cause we had the pop hits.
Alter Falter. Herzlich willkommen bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast.
Dein Name ist Eckart Maronde.
Und dein Name ist Alex Klug. Und wir sitzen uns gegenüber in der virtuellen Welt. Wir sehen uns und wir hören uns. Und heute sprechen wir über Retrospektakel, so haben wir die Folge genannt. Und Alex, worum geht's heute?
Ich wusste bis gerade nicht mehr, wie wir die Folgen genannt haben. In meinem ebenfalls virtuellen Notizblock steht einfach Podcast Live Bands. Und ich glaube, wir wollten darüber sprechen, welche Helden oder vergessene Helden der 80er Jahre wir denn schon so live gesehen haben. Oder vielleicht auch, wen wir gerne noch sehen würden. Oder wo wir wissen, den oder diejenige können wir vielleicht nie gar nicht mehr live sehen.
Also ich kann mich an damals noch erinnern und das unterscheidet uns ja auch so ein bisschen. Die 80er Jahre habe ich ja live miterlebt und ich habe mal Vaya con Dios gesehen in einer Live-Show. Also es war Playback dann natürlich und es war schon beeindruckend.
Wir können natürlich auch eine Folge machen, wen haben wir schon alles Playback gesehen.
Die Sängerin, die hat auf jeden Fall wunderbar gesungen, Playback.
Ja, siehst du mal. Ja, ich meine, manchen Leuten würde das auch gut tun. Naja.
Aber darüber sprechen wir heute nicht, weil...
Aber die schlechteste Gesangsleistung, die wir live gesehen haben, könnten wir aber auch mal sprechen eigentlich, finde ich.
Oh, das ist auch nicht schlecht.
Ja. Ein Thema. Aber das wäre das gewesen bestimmt sein, niemand aus den 80ern, oder?
Nein, natürlich nicht. Wir haben mal Alphaville zusammen, ich meine, das haben wir noch nie erwähnt, aber Alphaville haben wir tatsächlich vor 2 Jahren ziemlich genau gesehen, live. Das heißt, die würden sich jetzt qualifizieren für heute, für die Folge.
Also die würden sich nur, um es nochmal zu sagen, die würden sich nicht qualifizieren als schlechteste Live-Gesangsleistung,
um Himmels Willen. Auf gar keinen Fall.
Hör mal.
Was kann man sagen? Marian Gold hat immer noch eine ganz gute Stimme.
Auf jeden Fall. Ich meine, der ist älter als du. Der ist ja nicht älter als du und ich zusammen, oder? Genauso alt.
Jetzt lass mich mal raten.
Wollen wir jetzt nicht wieder zu viel spoilern. Nein, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, wir müssen es wahrscheinlich nicht wieder in dieser Breite ausführen. Aber richtig, sie haben ihr gesamtes Debütalbum in voller Länge gespielt. Und einige weitere Sachen, mit denen man sich vermutlich auch noch ein bisschen mehr beschäftigen müsste. Denn es stehen ja bald auch Re-Releases an.
Re-Releases von... Aus dem Hause Alphaville. Welche sind das?
Ja, jetzt kannst du, jetzt nickst du hier nett in die virtuelle Kamera, und damit ich nämlich wieder dastehe und nichts weiß. Es war Afternoons in Utopia, stimmt das?
Ja, das ist Album Nummer 2 und Album Nummer 3 auch. Und zwar The Breathtaking Blue. Und die werden rausgebracht als Vinyl und als CD wahrscheinlich. Und wahrscheinlich in einer extra fetten Edition mit Bonus-Tracks.
Richtig. Ich versuche jetzt hier gerade mal reinzuschauen, welche Songs die davon gespielt haben, als wir sie gesehen haben. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es ein Konzert, wo wir gemeinsam waren und womit wir, glaube ich, haushoch zufrieden waren. Ich meine auch, dass Maria Gold vorab natürlich die Glaubensfrage gestellt hat, wie originalgetreu wollen wir das jetzt spielen, ne? Und dass sie dann versucht haben, sich gewissen Songs und ich meine, sich nochmal anders zu nähern. Und ich meine, natürlich hat sie auch ein Forever Young im Laufe der Jahre irgendwie in einer festen Live-Version nochmal ein bisschen anders etabliert, also der Song jetzt. Aber gerade so der Anfang mit Victory of Love und so, das war schon alles ziemlich ziemlich originalgetreu, würde ich sagen.
Gänsehaut, oder?
Ja, bei mir auf jeden Fall, bei dem Song sowieso.
Ja, ja. Ja, aber da steckt natürlich so einiges drin, nicht? Also spielt man die Sachen originalgetreu? Kann man sie vielleicht so reproduzieren, wie man sie damals eingespielt hat? Möchte man das überhaupt oder hat man vielleicht einfach den Anspruch, nein, nein, wir machen ja weiterhin Musik und wir möchten jetzt nicht einfach nur das reproduzieren, was wir damals gemacht haben und ja, und dann steckt da natürlich auch ganz viel mit ja, drin bezüglich des Zuschauers. Ne? Welche Erwartungen hat man vielleicht an so ein Konzert? Ist man dann enttäuscht, wenn es anders klingt? Und ich glaube, also enttäuscht muss man nicht sein.
Auf keinen Fall. Ich meine, eine Band, die ist jetzt im Grunde seit ja wirklich bald 30 Jahren ja nichts anderes macht, als seine eigenen, Diskografie immer weiter zu remixen, zu optimieren, weiterzudenken, wie auch immer, ist natürlich Kraftwerk, die wir aber ja, einfach weil wir damit so einen riesen Themenkomplex, Kraftwerk oder auch Karl Bartos live, so einen großen Themenkomplex anschneiden, das wollen wir gerne in eine einzelne Folge auslagern, die wir vermutlich als nächste machen werden. Okay. Genau, aber ich weiß nicht, lass mal einsteigen mit weiteren Sachen, die wir live gesehen haben. Ich weiß nicht, willst du starten oder?
Ja, warum nicht? Also ich habe mal, ich musste wirklich richtig überlegen. Also ich war vor, weiß nicht, 3-4 Jahren bei The Human League. Und The Human League, ne, ist ja eine ja, der klassischsten 80er-Jahre-Bands eigentlich, weil sie haben in den 80er Jahren oder gerade in dem ersten Teil der 80er Jahre halt sehr große Hits gehabt und ich weiß gar nicht, ob sie noch danach irgendwas veröffentlicht haben, was relevant gewesen wäre oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie treten aber nach wie vor live auf und das Schöne ist eigentlich, also The Human League waren ja immer quasi so ein Front-Trio mit einem Sänger und zwei Sängerinnen. Der Sänger hatte immer so eine Powerlocke und die Sängerin dann eine Blond, eine Brünette und so weiter. Und da stellte sich für mich natürlich irgendwie die Frage, ja, wie sehen die heute eigentlich aus? Und ich war überrascht, weil ich habe von The Human League eigentlich so das letzte Bild vor Augen gehabt von 1986, als sie halt noch einen großen Hit hatten, Human. Da ging sie halt nochmal durchs Musikfernsehen und sie sahen jetzt teilweise komplett anders aus. Das heißt also, Philip Oakley, der Sänger, der früher halt so eine Powerlocke hatte, der sah jetzt eher aus wie Jules Brünner als König von Siam. Während die beiden Sängerinnen, die hatten sich jetzt eigentlich, ja, sind vielleicht alle ein bisschen älter geworden, aber man konnte sie schon identifizieren, nicht? Also
wie klangen sie denn?
Also vom Gesang her war es echt gut, muss man sagen. Also da war jetzt nicht irgendwie zu hören, dass sie irgendwie ihre Stimme verloren hätten, überhaupt nicht. Vom Sound her war es dann doch ein bisschen anders, weil The Human League mittlerweile als, ja, also wie gesagt, wenn man dann halt dieses Front-Trio immer so vor Augen hat, dann erwartet man natürlich nicht so eine komplette Backing-Band mit Gitarrist, Schlagzeuger. Also so als Zuschauer brauchst du das vielleicht auch gar nicht, weil man würde sich, glaube ich, auch zufrieden geben, wenn da zwei Keyboarder auf der Bühne noch dabei stehen, die dann halt einfach den Sound produzieren.
Das ist ja bei vielen Sachen eigentlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Wie sehr möchte man dann Musik, die im Studio halt einfach eindeutig elektronisch geprägt ist, wie sehr möchte man die mit richtigen Instrumenten dann irgendwie darbieten? Also das ist genauso, ich kenne das genauso irgendwie auch aus dem Hip-Hop oder irgendwie so. Und es hat halt wirklich so für und wider irgendwie. Normalerweise hast du dann irgendwie einen DJ, der hat irgendwelche 60er-Jahre-Soul- oder Jazz-Platten samplet. Und dann ist halt die Frage, steht da live auch ein DJ oder steht da live plötzlich halt eine Band, die halt genau diese Samples im Grunde halt nachspielt oder so. Das macht das Ganze natürlich oft ein bisschen fetter, aber lässt natürlich auch irgendwie dann, ja, kratzt dann natürlich auch ein bisschen am Retro-Touch irgendwie so. Ne? Ich weiß nicht, wie war es jetzt bei Human League? Wie hast du es empfunden? Hat das für dich viel am Geist jetzt verändert? Oder?
Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ne? Also, aber wie gesagt, ich hätte es auch akzeptiert natürlich. Oder wie gesagt, also ich hatte eigentlich gar keine richtigen Erwartungen daran. Also ich wusste halt nicht, wie die da auftreten und war eigentlich so ein bisschen unvoreingenommen, beziehungsweise so ein bisschen ja, ich hatte mich gar nicht informiert irgendwie, wer jetzt eigentlich noch dabei ist. Und als ich dann halt irgendwie dieses Gesangstrio gesehen habe, wusste ich, okay, alles gut, auch wenn der Sänger jetzt halt anders aussah, aber eigentlich auch schon seit Jahrzehnten.
Aber er
Ne?
klang
Also.
jetzt, jetzt auch von den Gesängern, sie klangen jetzt nicht irgendwie auffällig genau wie in den 80ern zufällig. Nein, es war
Nein,
schon,
nein, nein,
ja,
auf gar keinen Fall.
cool.
Also, sie haben einfach ihre goldenen Stimmen behalten und
Es ist ja auch schön, dass das dann so reifen und so altern zu sehen irgendwie so, ne? Ich meine, es gibt ja
ja.
auch genug Beispiele, keine Ahnung, ne, bei Männern, wo die Stimmen im Laufe der Jahre irgendwie einfach auch noch tiefer werden. Und ich finde, dass dann auch manche Bands sagen, ob oder ich kriege die höchste Note nicht mehr, wir transportieren, wir transponieren, um Himmels Willen, das Ganze jetzt ein, zwei Noten runter, aber es ist ja auch okay irgendwie so, ne?
Ja, absolut, klar. Das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass es einfach auch nicht geht, nicht? Und wenn jetzt die Stimme nicht ganz auffällig gelitten hat, dann ist es ja alles völlig okay.
Aber du hattest das Gefühl, dass denn es denn irgendwann, nein, das war auch durch die Liveband, du hattest nicht das Gefühl, dass irgendwas, auch keine Einspieler, Synthes, irgendwie irgendwas vom Band käme oder so. Das war,
Also
du glaubst
nicht,
schon,
was
es
die
war
Stimmen angeht. Also
eine
was jetzt die
Musik?
Instrumentierung angeht, du, ich kann es dir nicht sagen. Wirklich nicht. Dazu muss man dann natürlich auch sagen, dass man als Zuschauer dann vielleicht auch noch mit anderen Sachen beschäftigt war, weil es war halt in der Halle in Köln. Ich weiß gar nicht, was war, Live Music Hall oder so. Und es war
E-Werk oder Live
recht,
Music Hall? Ich
recht
stehe gerade.
voll auf jeden Fall. Oder
Ja.
E-Werk vielleicht. Es war ziemlich voll und es war echt schon herausfordernd, sich ein Getränk zu organisieren und dann halt auch wieder, ich war dann mit der Freundin da und ja, sie dann wiederzufinden, so ungefähr, weil es echt ziemlich gedrängt voll war und dann konnte man sich natürlich auch nicht so auf die Musik konzentrieren, vielleicht ausschließlich.
Nein, aber dann ist ja schön, wenn die Nachfrage auf jeden Fall noch besteht.
Ja, genau. Das war dann natürlich auch eine Erkenntnis, dass halt so ein Star-Ensemble halt, oder dass der Name einfach noch zieht.
Auf jeden Fall.
Dass sich halt da ja mehr als 1.000 Leute noch für die Human League begeistern können.
Ich war 2016 bei den Pet Shop Boys. Das ist auch
Oho.
schon ein, ja, was heißt ein lang gehegter Traum? Es gibt ja eigentlich auf jeder Tour wieder die Möglichkeit, sie zu sehen, aber ne, dann, man, keine Ahnung,
Ja.
ich weiß ja, man weiß ja nicht, irgendwann, keine Ahnung, irgendwann kommt eine Pandemie und sie kommen halt nicht mehr oder so, was weiß ich. Nee,
Aber
jetzt muss
Pet
ich.
Shop Boys machen ja nach wie vor noch Musik, ne? Die bringen
Genau,
regelmäßig
genau.
noch Platten raus. Das heißt also, sie haben, ja,
Und
sind
das
jetzt
ist.
nicht nur ein Retro-Act.
Auf keinen Fall. Und für mich ist es auch eigentlich nicht. Ich habe dann erst im Zuge dieser Tour, dachte ich mir so, komm, dann hörst du dir auch mal das neue Album oder so irgendwie an, ne? Und habe dann auch im Zuge dessen halt auch erst richtig gemerkt, dass das immer noch, ja, immer noch Relevanz hat. Oder also keine Ahnung. Ein Kollege von mir sagt halt so, die hätten halt seit 1990 kein einziges schlechtes Album rausgebracht. So. Und im Endeffekt ist es
Okay.
natürlich. Ja, man muss sich natürlich hier und da durch so eine Zuckerschicht auch kämpfen, aber es ist schon was dran, so, ne? Das muss man sagen.
Das heißt, für dich, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, aber für dich zählen dann halt auch nicht nur die 80er-Jahre-Hits, sondern du gehst da halt schon mit einem breiteren, wie soll man sagen, also du hast da nicht so eine Erwartungshaltung, die wirklich nur in die 80er-Jahre geht.
Ja, doch schon viel. Also ich weiß, sie haben halt von ihren, ich sag mal jetzt, fünf, sechs alles überragenden Hits, ne? Weiß ich, dass sie eine nicht gespielt haben. Da muss ich jetzt aber noch mal gucken, war es irgendwie Westland Girls? Nee, stimmt nicht. Ich muss noch mal.
Ernsthaft?
Nee, es war Suburbia. Ich glaube, es war Suburbia. Ja, ich schaue jetzt mal.
Okay, ja.
Auf jeden Fall, aber ich musste mich nämlich gerade selber ein bisschen reindenken, wie live war das denn eigentlich? Also klar, Stimme und Keyboard war live, die Besetzung. Ich musste gerade noch mal schauen. Also wenn ich jetzt richtig sehe, genau, sie hatten zwei Leute auch an elektronischen Schlagzeugen. Dann irgendwie noch ein extra Keyboarder oder eine Keyboarderin. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Also es waren jetzt nicht so wie bei Human League wirklich irgendwie ohne Ende Leute auf der Bühne. Es waren
Ja.
irgendwie so
Aber
fünf,
Pet Shop Boys
sechs.
sind ja eigentlich das Frontduo mit
Genau.
dem Sänger, sag's mir.
Neil Tennant.
Und was macht der andere junge Mann?
Der spielt, ah ja, im Grunde Keyboard. Ich werde ja auch ein bisschen, okay, ein bisschen Gitarre, aber ich will jetzt nicht drauf schwören. Chris Lowe ist das, genau. Ja, und das war schon sehr, also ich finde, sie sind in ihrem Sound halt auch, ja, das war auch für mich eine Band, ich weiß nicht, ja, sie klang irgendwie retro, aber ich finde, man hörte da auch schon die Steigerung immer raus. Also Go West zum Beispiel ist ja nicht 80er, Go West ist ja, okay, ich davon, dass es ein Cover ist, ist ja von 1903, 94 irgendwie. Und ich finde, da hört man ja auch schon den Unterschied irgendwie, ne, dass die Synthesizer dicker, voluminöser, was auch immer sind. Und das haben sie durchaus auch so in ihren Songs so transportiert. Das hat mir auch gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass gerade Go West, was dann im Zugabenblock kam, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an, keine Ahnung, an der zeitgemäßen Anpassung oder sonst was, woran es lag, aber echt so ein bisschen kraftlos war. Ich weiß nicht, okay, vielleicht hätte man auch mehr Gesangswände noch gebraucht. Ich kann es dir nicht sagen, aber bei dem Konzert, klar, ich wollte hin, um vor allem auch mal die Hits zu hören, aber vielleicht waren es sogar teilweise die neuen Lieder, die mich dann noch ein bisschen mehr abgeholt haben. Und ich höre gerade die Tour, die Platte von der Tour, Super heißt die, von 2016, mit dem großartigen Song The Pop Kids.
The Pop Kids, natürlich.
Genau, höre ich auch wirklich immer noch gerne. Mhm. Und so, jetzt gucken wir da mal.
Always würdest du denn sagen, dass du von dem Konzert dann auch ein bisschen enttäuscht warst? Oder wenn du sagst, das klang ein bisschen kraftlos?
Ja, also ich habe das so ganz konkret bei Go West im Kopf, weil ich stehe offen, das war so der Song, auf den ich mich am meisten gefreut hatte. Und das, okay, der hat es dann halt nicht so ganz eingelöst. Ach, generell nicht. Es war schon so ein bisschen nach ja, schon so ein bisschen Programm durchgehen und ich meine, die stehen auch für Zurückhaltung. Gerade der Keyboarder, der stand halt immer schon, auch in den 80ern mit Kappe und Sonnenbrille und mit seinem Keyboard und hat jetzt hier nicht irgendwie, hey, ja, hey, hey, alle mitklatschen gemacht. Aber, keine Ahnung, also jetzt einige Jahre später denke ich irgendwie so ein bisschen zufriedener daran vielleicht zurück. Ich bin enttäuscht rausgegangen, muss aber sagen, das lag aber da auch, weil ich scheiße spät kam, scheiße stand und nicht viel gesehen habe. Das war im Palladium, leider in meiner Hass-Location in Köln, wo wir halt auch ziemlich viele spielen. Ist halt einfach keine, ist halt einfach keine Konzerthalle, ne? Ist ja, halt, okay, einfach eine, genau, groß und lang, und ist halt einfach eine umgebaute Industriehalle und einfach, mhm, eigentlich keine Konzerthalle. Du hast immer so wunderbare Querstreben, die runtergehen, und ja, hinter einem solchen habe ich viel irgendwas Zeit verbracht. Ja. Genau. Ja. So, ich habe nochmal geschaut. Nee, das, was ich meinte, was nicht gespielt haben, war Suburbia. Genau, richtig. Nein, okay. West End Girls kam natürlich direkt als zweiter und dann. Ja, aber eigentlich nicht verkehrt, und ich muss sagen, ich hätte eigentlich nicht, also es gibt nicht viele Synthpop-Bands aus den 80ern, wo ich dann heute noch ein Album von 2016 hin und wieder mal laufen habe. Aber, mhm, das Konzert hat es mir ermöglicht.
Okay, also ich habe jetzt gerade eben auch nochmal geguckt, The Human League haben tatsächlich seit auch in den 90ern und sogar noch 2011 ein Album rausgebracht, aber, mhm, ehrlich gesagt, an mir ist es vorbeigegangen. Das heißt, ich bin halt wirklich dann nur wegen des Retro-Touches dahingegangen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, habe die Karten dann auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also insofern, aber für dich ist ganz klar, Pet Shop Boys ist auch eine Band, die heute noch relevant ist, und natürlich auch eine Band, die sich optisch weiterentwickelt hat.
Oh ja, ich würde einfach nicht sagen, dass es jetzt, wie es, glaube ich, viele alte Bands machen, wir bringen nur ein neues Album raus, damit wir quasi einen Anlass haben, auf Tour zu gehen oder so. Und da muss ich ehrlich sagen, das glaube ich bei denen nicht tatsächlich, ja. Mhm. Du sagst jetzt, die neuen Human League Sachen gehen quasi an dir vorbei. Das heißt, sie sind ja schon mal durch deinen Filter jetzt durchgefallen. Aber ich würde tatsächlich gerne jetzt einmal The Pop Kids für unsere Playlist auf Spotify nominieren.
Von Pet Shop Boys.
Könnt einmal schauen, auf Spotify gibt es auch die Playlist Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr auch diese Folge hier selbst drin und darunter liegt das Lied, und dann könnt ihr direkt wieder zurück switchen. Bis gleich, viel Spaß mit The Pop Kids.
Ja, das waren The Pop Kids von den Pep Shop Boys, wollte ich schon sagen. Und wir sind natürlich auch irgendwie die Pop-Kids. Und weil wir gehen weiterhin auf Pop-Konzerte der 80er-Jahre-Helden. Und wir fühlen uns dabei jung, Alex. Aber du bist wirklich jung. Das heißt,
ich habe ja nur ich jetzt die ich bin ja noch dankbar, ich bin ja immer dankbar, gerade alt genug zu, also das ist natürlich nicht nur im Pop, sondern auch im Rockbereich, aber ich bin ja dankbar, gerade noch alt genug zu sein, dass ich die ganzen Sachen noch sehen kann, bevor halt Leute nicht mehr leben oder so halt, naja.
Oh ja, gibt es denn irgendwelche Sachen, die du nicht mehr sehen kannst?
Ist es schon
weil
soweit?
Die
ist
Leute
es schon
nicht soweit? Mehr. Es ist schon soweit, ja.
Ja, ich meine, falls sich Leute noch an die vorletzte Folge oder so erinnern, dann war natürlich mein Lieblingsalbum von meiner Lieblings-80er-Band war Color of Spring von der Band Talk Talk. Und ja, haben wir ja da auch eigentlich alles schon angerissen, dass sich Sänger Mark Hollis ja auch schon vor einigen Jahrzehnten aus dem Musikbusiness zurückgezogen hat. Und muss ich sagen, als dann vor 3 Jahren die Todesmeldung kam, das war schon sehr traurig und habe dann auch sehr viel Talk Talk gehört. Aber mir war vorher schon klar, dass nicht die große Talk Talk Comeback Tour. Also der hat halt wirklich eindeutig wirklich mit dem ganzen Musikbusiness so abgeschlossen. So, das war halt, ne, das war halt irgendwie kein Promo-Gag, den man über mehrere Jahrzehnte gezogen hat. Mir war schon klar, dass es diese Band so nicht mehr live gehen wird. Es gab dann ein Tribute-Konzert, was organisiert wurde in London da. Wäre ich eigentlich ganz gerne hingegangen, mit vielen Originalmusikern auch, aber das hat sich dann doch nicht ergeben. Aber das ist auf jeden Fall ein Fall. Also wenn ich den Wunsch frei hätte, dann wäre es bestimmt Talk Talk gewesen, ganz klar.
Also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns wirklich auch einen Tag vor Mark Hollis Tod noch drüber unterhalten haben. Und du meintest dann zu mir, wenn es die Möglichkeit gäbe, also ich glaube, ich würde, also du, ich würde dann innerhalb von Europa eigentlich überall hinfliegen.
Ja, das ist so. Gibt es nicht viele Bands, aber das hätte ich, das habe ich ja mal über Pink Floyd oder so gesagt. Ne, das war halt so ein Fall, die haben halt 2005 ja noch einmal ein Konzert zusammen gegeben. Da war ich dann halt nun mal wirklich zu jung. Aber wenn das halt heute wäre, dann ja, also ist jetzt auch ökologisch anzweifelbar, aber ich bin schon für das eine oder andere Konzert, zumindest bis nach London.
Ja gut, also über einen Ärmelkanal kann man dann natürlich auch ganz ökologisch paddeln oder ich weiß nicht.
Wenn ich das nächste Mal nach England fahre,
würde ich mal in Betracht ziehen.
Werde ich auch machen, definitiv. Ja, ich weiß nicht, möchtest du das nächste machen? Soll ich das nächste machen? Also ich war ja gerade dran, aber du hast ja Angst, dass dir irgendwann die Nennungen
die Bands ausgehen. Ja, also ich habe halt wirklich lange überlegt und The Human League war mir eigentlich sofort eingefallen. Was ich so ein bisschen vergessen hatte tatsächlich, war, dass ich auch mit meiner Freundin übrigens vor ungefähr 10 Jahren bei Aha war. Und
wo? In Köln?
In Mönchengladbach. Mm, in der Hockey-Arena oder was auch immer. Es war irgendwie so im Frühjahr und es war schon ein bisschen kalt dann am Ende. Also das heißt
nicht nur die Bands werden alt, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also es waren dann natürlich irgendwie so die Umstände. Also Aha waren gerade irgendwie auf ihrer Ending on a High Note Tour, also die Abschiedstour vor der Abschiedstour, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch touren mittlerweile. Und damals war es dann halt wirklich die Abschiedstour und wir waren im besten Glauben, dass sie danach nie wieder auftreten würden. Und sie haben da sie haben Stadien quasi gefüllt und das war dann natürlich auch so ein bisschen so eine Sache, weil die Bühne, die war schon ein bisschen weit weg. Also wir hätten so ein Opernfernglas gebraucht, um da halt richtig auf die Bühne gucken zu können.
War ja irgendwie im Oberrang oder so, oder?
Ja. Also es waren jetzt nicht die teuersten Karten, sagen wir es mal so. Also wir standen nicht vor der Bühne direkt und haben da, also ich konnte keine, beziehungsweise meine Freundin konnte keine Unterwäsche oder so auf die Bühne werfen oder Teddybärchen. Hätte sie jetzt vielleicht auch nicht
gemacht. Bleibt mehr für dich, ja, okay. Nee, aber ich kenne das. Es gibt halt wirklich die Bands, die spielen dann irgendwie in einer, keine Ahnung, ja, wie du sagst, in einer Tausenderhalle und man hat so fast das Gefühl, och, die gibt's noch, die spielen ganz nett. Oder es gibt natürlich die Bands, die füllen halt eigentlich auch nur noch Stadien so, ne?
Ja, genau. Und also ich glaube, wir sind auch, also mein Freund und ich, wir sind halt auch mit sehr unterschiedlichen Gefühlen dann letzten Endes nach Hause gefahren, weil für mich war es eigentlich ganz okay, was sie gespielt haben. Sie haben halt wirklich so eine Best-of gespielt. Und ich glaube auch in chronologische Reihenfolge. Das heißt, sie haben dann halt bei Take on Me oder so angefangen und sind dann halt zu den neueren Sachen gekommen und
Als Setlist-FM-Leser muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Vielleicht umgekehrt könnte es, glaube ich, hinkommen, wenn ich es richtig
wirklich,
sehe. Ich glaube, es müsste dann umgekehrt sein. Also sie haben mit Take on Me aufgehört und wir haben auch davor weitere Lieder von Hunting High and Low. Nämlich Hunting High and Low, Sun Always Shines on TV.
Na gut, dann war es vielleicht eine Progression nach hinten.
Okay. Ja, ist auch bei vielen Bands besser, habe ich auch schon erlebt, ja.
Ja, auf jeden Fall, ich fand das gar nicht schlecht und sie fand das allerdings dann so ein bisschen, ja, schon ein bisschen vorhersehbar und enttäuschend. Und auch die Show fand sie so ein bisschen, durchgestylt.
Sollte man dann meinen, dass man sich zum Abschied nochmal Mühe gibt. Also gut, auf einer Abschiedstour kann man natürlich wirklich sicher sein, dass man auf jeden Fall die Best-of kriegt, die man hören will. Aber gerade motivationsmäßig so, ich meine, niemand hat eine bessere Abschiedsshow gespielt als Modern Talking. Aber wo die Anwälte im Hintergrund schon aktiv waren. Naja.
Wie schön, ja.
Nee, ich, also, um da kurz anzuknüpfen, ja, also ich habe auch Ähnliches, einfach um so auch nach dem Motto, um es mal gesehen zu haben, war ich vor 4 Jahren bei Depeche Mode.
Oho. Okay.
In Köln im Stadion, ehemals Müngersdorfer, jetzt ja schon lange Rhein-Energiestadion. Und
für die echten Fans ist es
richtig,
immer noch das Müngersdorfer.
Richtig, und es ist dann nur die Köln-Arena. So genau, 2017. Ja, ich muss auch sagen, das war für mich auch so, ja, willst du mal sehen? Und irgendwie, die sind auf jeder Tour halt gefühlt in Köln und irgendwie so. Und wer weiß, wenn irgendwann mal nicht mehr. Aber mir war da auch klar, ich kaufe mir da jetzt keine Rangkarte für 90 € oder so, weil ich glaube, so toll wird das nicht. Ich finde auch generell die Konzerte im Stadion in Köln so Lautstärke, Wind und sichtmäßig alles nicht immer so toll.
Das heißt, wo hast du die dann gesehen? Du warst dann
im Stadion. Also im Innenraum. Stehplätze im Raum.
Okay.
Ich bin, wie ich das oft mache, hingefahren vor das Stadion und irgendwie so gesagt so, ich nehme 20 € mit und entweder ich komme rein oder nicht. Und ich darf hier gar nicht meine Tipps verraten. Nachher
nehmen wir Karten auf gar keinen weg, Fall. Müssen wir rausschneiden.
Richtig, schneiden wir raus.
Hörer, also bitte ab jetzt wieder zuhören.
Bin hin und war auch relativ, das ist dann im Stadion, ist dann noch 2,5 Stunden vorher Einlass, damit jeder noch seine Bratwurst haben kann und so. Bin hin und richtig. Es war wirklich irgendwie 10 Minuten vor Start, Vorband schon durch oder irgendwie so. Und
es gab eine Vorband, immerhin, ja.
Ich meine, ja. Gab dann verschiedene kommerzielle Händler und hab dann aber irgendwie so nach The Horrors waren Vorband, sehe ich gerade. Und sah mich dann so um nach etwas verzweifelt aussehenderen Leuten und dann stand da ein Herr, hob seine Karte hoch, winkte einfach damit Innenraum, keine Ahnung, Neupreis 80 € oder irgendwas. Ich sag, ja, was willst du denn haben? Und er sagt, nix, ich will einfach nur rein. Drückt sie mir in die Hand und geht.
Was?
Ist jetzt auch nicht das einzige Mal, dass mir das so passiert ist. Aber ja, keine Ahnung, ob ich mal wieder
Kann
Mitleid
das
erregt
daran
habe.
Liegen, aber dass du noch so eine jugendliche Ausstrahlung hast.
Ja, ich merke, dass es weggeht. Also ich würde jetzt auch nicht mehr den Satz bringen, ich bin Student, ich habe kein Geld. Habe ich früher, als es auch stimmte, auch oft gebracht, muss ich sagen. Jetzt bin ich reicher Podcaster und zahle gerne jeden Preis. Nein, reicher Podcaster werde ich erst, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, wo ihr uns finden könnt. Patreon.com/Boys of Summer Podcast. Naja, auf jeden Fall habe ich dann umsonst Depeche Mode gesehen im Innenraum für 0 € und ich muss sagen, jeder Euro mehr wäre es auch nicht wert gewesen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber man muss sagen, dass, man weiß ja auch, dass so im Bandverhältnis Martin Gore und Dave Gahan, dass das ja alles nicht so brüderlich mehr ist, wie es vielleicht mal war und sich da auch eher um jeden Songwriting-Credit gekloppt wird und nein, es war gut, ich habe alle meine Hits bekommen und sonst war es aber auch so vom Publikum, also da sind natürlich auch so viele, viele typische Radiohörer, die halt irgendwie nur auf Enjoy the Silence oder Precious vielleicht noch warten, sag ich mal. Schönes erlebt zu haben, aber das ist dann wieder so ein Punkt, Talk Talk werde ich zwar niemals sehen können, aber bei Depeche Mode hätte ich halt gerne mal irgendwie 1990 gesehen oder so, ne? Weil ich glaube, das wäre bestimmt noch ein anderes Erlebnis gewesen.
Ja. Das heißt, wenn du sagst, naja, okay, du hast es jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, jeder Euro mehr wäre ein Euro zu viel gewesen.
Nein, aber 80 € wären definitiv zu viel gewesen, ja. Finde ich, Ja, es ist Programm nach Vorschrift. Ich habe wesentlich unmotiviertere Sachen gesehen, das will ich jetzt gar nicht anders sagen, ne? Aber es ist genau das, was du von einem Rock- oder Pop-Dinosaurier der 80er Jahre im Jahr 2017 irgendwie erwartest. Aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich fände es halt schade, wenn ich mal im Leben nicht irgendwie Never Let Me Down Again oder so live gesehen hätte. Na klar, ja. Und es war aber natürlich immer eine Sache, es tut mir leid. Es war 2017, also schon anderthalb Jahre nach David Bowies Tod, aber es war natürlich auch noch die Phase, wo jeder Live Heroes covern musste. Das haben wir natürlich auch noch bekommen. So, Entschuldigung, sag, was du sagen wolltest, es tut mir leid.
Ja, jetzt sage ich es nicht. Nein, aber das ist natürlich auch so eine Sache, welche Erwartungen hast du? Und ich fand es bei Aha zum Beispiel jetzt auch nicht schlimm, dass du gesehen hast, dass sie da halt wirklich eine Show abziehen und dass sie vielleicht wahrscheinlich privat dann doch nicht mehr alles machen. Aber ich meine, das ist ja wirklich so eine gewisse Erwartungshaltung, die man manchmal an den Tag legt, dass man denkt halt, ja, so im Idealfall sind das halt irgendwie fünf Freunde, die dann ihr Leben lang gemeinsam musizieren, und so ist es ja eigentlich nicht.
Ja.
Wenn man dann halt Bands fragt, ich meine, wir kennen das natürlich auch irgendwie aus Metal-Bereich und so, ja, dann gibt es halt die unterschiedlichsten Gründe, warum Musiker aufhören, weil Musiker-Dasein ist natürlich auch irgendwie schon eine große Bürde. Es ist ja nicht nur irgendwie Rock'n'Roll, sondern manche Leute haben dann vielleicht auch irgendwann genug und dann kommt Familie, sie wollen doch lieber irgendwie einen Beruf oder was auch immer, oder sie verstehen sich einfach nicht mehr, und das ist ja auch alles legitim, und letzten Endes darf man da natürlich auch nicht solche Maßstäbe dann immer irgendwie den Bands auferlegen sozusagen. Also das heißt, natürlich darf man eine gewisse Erwartungshaltung haben, aber man sollte vielleicht auch reflektieren, ob die so eingehalten werden kann. Also wie gesagt, ich fand es völlig okay, dass da Aha zu dritt auch noch, also mit dem Front-Trio dann auf der Bühne standen, dass sie da halt irgendwie ihre Show abgeliefert haben, und ob sie jetzt irgendwie zusammen dann noch Hunting High and Low machen, was weiß ich, keine Ahnung, das muss nicht sein. Also das.
Nein, ich sehe auch, also ich schraube auch bei solchen Konzerten im Vorfeld definitiv meine Erwartungen runter irgendwie so. Ich denke halt auch, muss einfach sagen, ich denke halt an die Leute, keine Ahnung, ich gehe ja doch relativ viel auf Konzerte, und ich denke halt wirklich so an die Leute, die halt so ein-, zweimal im Jahr zum Konzert gehen, dann so, boah, jetzt ist die Depeche Mode, und da kaufen wir dann zum Vorverkauf anderthalb Jahre vorher die Karten, und da freuen wir uns drauf, und das wird dann irgendwie so dein Konzert des Jahres. Und dann finde ich eben auch, dass man, wenn man dann da 80 € oder mehr hinlatzt, dass man auch von der Band erwarten kann, dass sie, wie du sagst, Show machen, ganz genau. Ich finde das auch ganz krass bei Metallica zum Beispiel, ist ja nur auch 80er, finde ich das sehr enorm, wo ich halt weiß, die spielen das Lied Master of Puppets gerade zum 2385. Mal laut Setlist FM irgendwie. Und ich kann mich in dieses innere Leid, das der Musiker dabei ertragen muss, überhaupt nicht reinversetzen. Genau wie wenn Aha Morten irgendwie Take On Me singen muss. Und trotzdem ist es halt, ja, guck's an. Ich finde so ein bisschen, dass diesen Spaß an der Sache, den man dann halt als Show spielt oder so, ja, ich finde, das ist auch, muss irgendwie im Preis mit drin sein, wahrscheinlich so, ne?
Ja. Ja, wobei, also ich habe mich das auch schon bei manchen Sachen gefragt, wo du meintest gerade eben hier Master of Puppets, dann irgendwie das Leid der Musiker. Und ich habe mich das dann gefragt, zum Beispiel, ich bin ja bekennender großer Fan von Loverboy, auch eigentlich eine 80er-Jahre-Rockband aus Kanada. Und wenn der Sänger heute noch singen würde, und ich glaube, er macht es sogar noch, was weiß ich hier, so eine Liebeshymne irgendwie, She Was 17 und so weiter, das klingt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob er es noch singt, aber ich weiß auch, dass die Band also in Amerika noch auftritt, und ich weiß aber auch von YouTube-Videos, dass ich mir das dass ich vielleicht ganz froh bin, dass sie nicht in Europa auftreten. Also, ja, ich weiß nicht, manches muss dann auch nicht sein.
Nee, klar, also man, gerade wenn man auch weiß, ja, wie du sagst, froh, dass sie nicht aufsehen, man weiß ja eigentlich, was einen erwartet, aber es gibt halt so Sachen, ja, wie gesagt, dann kommen die halt auch nach Köln oder so und denkt man, nein, das muss jetzt irgendwie schon sein, ne?
Ja, sicher. Ja, es gibt übrigens noch eine andere Sache, die wir uns wahrscheinlich nicht mehr angucken können, und zwar Bronski Beat.
Oh ja.
Ja. auch wieder quasi beruflich verbunden. Uns erreichte die Todesnachricht von dem Keyboarder, wie hieß er gleich, Larry Stanbachek.
Jawohl.
Ja, auf einem Redaktionstreffen.
Wobei auch die
wir
Frage
waren schon so ein bisschen, also ich kann das von mir sagen, ich war schon so ein bisschen, war kein gutes Gefühl.
Nee, also ich bin jetzt hier natürlich wieder der Erfolgsfan, der die Band vielleicht mehr auf Small Town Boy reduziert, als das angemessen wäre. Aber nein, das ist auch eine meiner liebsten 12-Zoll-Singles-Extended-Versionen, definitiv. Aber gut, ich meine, Bronski Beat zuletzt aufgetreten hier 1996 steht hier gerade. Ne?
Na gut, okay. War dann vielleicht doch eher.
Eben, und ich, also klar, traurige Sache, definitiv, hat da einen großen Hit mitgeschrieben. Denke mir aber auch, wollen nicht die Leute, oder da ist es ja nochmal wirklich so, dass auch wir beide ganz konkret Fans vom ersten Album sind, wollen die Leute nicht eher halt einfach Jimmy Somerville sehen, so, ne?
Ja, wobei, da muss ich direkt einhaken. Also, nachdem Jimmy Somerville nach dem ersten Album ausgestiegen war, hatte die Band ja auch noch neun Sänger und klar, es ging dann schon in eine etwas andere Richtung, aber sie hatten dann noch einen relativ großen Hit tatsächlich mit dem neuen Sänger und der neue Sänger, der hatte ja auch eine gute Stimme. Also.
Ja.
Ja.
Nein, das ist auch bestimmt eine Sache, wo ich Nachholbedarf habe und keine Ahnung, der wird vielleicht auch irgendwann nochmal.
Aber ich habe mich tatsächlich noch nicht getraut, mir die Platte, glaube ich, irgendwie im Secondhand-Shop als Vinyl zu kaufen. Irgendwie war da die Liebe dann doch noch nicht so groß. Weil ich weiß, dass auch wirklich nur so eine Single dann, glaube ich, ganz okay ist.
Wie heißt die Single?
Hit That Perfect Beat Boy. Oder Hit That Perfect Beat. Und das Boy singt aber mit dazu.
Wollen wir das in die Playlist packen einmal an dieser
Stelle?
Oh,
das ist gut, ja. Auf jeden Fall. Bronski Beat, Hit That Perfect Beat. Von 1985, glaube ich.
Ja, so. Jetzt habe ich mich auch mal ein wenig mit Bronski Beat weitergebildet. Schöne Sache. Hab aber dabei gerade mal auch mir die Setlist von Jimmy Somerville anguckt und musste dann jetzt gerade sehen, dass er wohl auch am Ende dann eine Medley aus I Feel Love, Donna Sumner und Highway to Hell spielt. Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, soll man jetzt froh sein, dass man es nicht sieht, oder? Aber nein, passend dazu war ich auch mal bei einem Künstler der 80er Jahre, der auf die glorreiche Idee kam, sein Set unter anderem in einen Song Billie Jean mit reinzumischen.
Was, du hast Michael Jackson? Nein, nicht Michael Jackson gesehen.
Ich habe nicht Michael Jackson. Ja, ich versuche gerade noch rauszufinden, in welchen Song er das reingemischt hat. Ich meine, was?
Du willst jetzt aber nicht verraten, wer es war.
Doch, ich verrate sofort. Ich finde es nicht mehr. Ich glaube, er hat es beim Konzert, wo ich war, auch nicht gemacht. Es geht selbstverständlich um Thomas Anders.
Oh.
Der auch in meinem gehassliebten Palladium gespielt hat, okay. Aber mit Sitzplätzen.
Wie schön und wie
Alex, zeitgemäß.
Da muss ich dich direkt fragen. Ich meine, was war da bitte für ein Publikum? Und du als Jungspund, durftest du da auch irgendwie auf die Sitzplätze oder hat man dich stehen lassen oder musstest du an den Kindertisch oder was auch immer? Also mal so ein bisschen ketzerisch gefragt.
Ja, ein klein bisschen. Nein, ich durfte ganz normal sitzen. Ich bin es auch manchmal gewohnt, bei älterem Publikum irgendwie der Jüngste zu sein oder so. Aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal umgekehrt erlebt, jetzt gerade so, wie gesagt, im Hip-Hop-Bereich oder so, dass man eigentlich der Älteste ist. Also, naja, wem sage ich das? Es war spannend. Ich habe dann auch beim Konzert im Echt dann viel gelernt. Das war auch wirklich Show, aber finde ich dann auch für die Leute, die es gucken, nett gemacht. Also Thomas Anders war ja vorher auch schon als Schlagersänger eigentlich tatsächlich unterwegs, bevor dann Bohlen und Label irgendeinen Partner für ihn vor Modern Talking halt eigentlich suchten. Und
hatte er ein Kettchen um? Also
nein.
Früher hatte er das Nora-Kettchen, was er
leider nicht, aber ich habe mir am Merchstand ein goldenes Thomas-Kettchen gekauft, tatsächlich. Das gab es leider auch nicht. Hatte er nicht, aber auf jeden Fall wurde dann so ein bisschen seine Karriere nach und nach irgendwie verfolgt. Ich habe dann auch mir irgendwie hier nur die Songs mitgeschrieben, die natürlich von Modern Talking waren. Da wurde aber eigentlich auch einiges eingelöst. Ich muss sagen, er singt top.
Ja.
Muss ich wirklich sagen, muss ich, also werde ich.
Also man kann ja über ihn vieles erzählen, aber als Sänger war er immer eigentlich top.
Ja,
Also das
genau.
muss man sagen.
Er versucht auch jetzt nicht so zu tun, als würde er dann die hochgepitchten Passagen irgendwie zu singen, so dass da hat er halt irgendwie seine Background-Sängerin dafür, die dann, ne? Aber so wirklich super. Er spielt auch Klavier. Er saß dann am Flügel bei mehreren, also wirklich auch bei mehreren, keine Ahnung, ja, sagen wir es ruhig, Schlagerballaden irgendwie so. Aber auch da dachte ich mir so, okay, ja, man, ne, man weiß irgendwie so, ja, Bohlen hat das alles geschrieben, aber auch er hat instrumental auf jeden Fall was auf dem Kasten. Also ich muss einfach sagen, super sympathisch einfach von vorne
Ja,
bis hinten irgendwie so. Und
okay,
auch
das
nicht
wäre
mehr.
jetzt meine direkt meine nächste Frage gewesen, weil ich habe so einen Eindruck, also wie gesagt, ich habe den jetzt nicht live gesehen, aber ich glaube, ich habe ihn mal bei Zimmerfrei gesehen und er wirkte doch recht sympathisch, muss man sagen. Also ziemlich, also dafür, dass er ja eigentlich ein Superstar war in den 80er Jahren, also schon relativ geerdet und
Da könnte, ja, da könnte man ganz anders, also es, genau, da könnte man ganz anders von runterkommen, so.
ja.
Nein, also ich muss auch, jetzt muss ich aufpassen, wie viel ich hier erzählen kann. Ich habe in anderen beruflichen Zusammenhängen ihn schon mal an der Theke gehabt, sagen wir es mal so, ja.
Okay.
Und nein, also mir ist es da schon aufgefallen, wirklich,
Er hat
da gibt es.
Mineralwasser getrunken.
Nein, er hat mich gefragt, welcher Weißwein das wäre. Oh
Na,
Gott, oh Gott,
guck,
ich hoffe, ich
kultiviert.
habe hoffentlich nichts unterschrieben, wo steht, dass ich sowas nicht erzählen darf.
Sonst schneiden wir
Nee,
das
aber
natürlich auch
ich habe es
raus.
da schon, also das, ich glaube, weiß nicht, ob mich dieses Erlebnis eventuell schon mit dazu motiviert hat, auch dahin zu gehen, aber selbst da fand ich ihn auch schon, ich finde, man hat das immer viel gemerkt daran, wie man eigentlich die Leute hinter der Theke behandelt. Ich finde, da kannst du oft merken, wie die Leute eigentlich drauf sind. Und auch da schon sehr, sehr sympathisch, und das hat sich halt eigentlich nur bestätigt. Und ich habe halt ähnlich wie bei den Pet Shop Boys, ich habe halt einiges an Musik gesehen, was ich vielleicht nicht unbedingt sehen wollte, aber ich habe irgendwie alle meine Hits bekommen, so. Und das war schön. Also hier, also ich habe bekommen: You're my heart, you're my soul, Geronimo's Cadillac, you can win if you want, Atlantis is calling, nochmal You're my heart, you're my soul und
Wie
Sherry
kommt das,
Sherry.
ja?
Er hat das Konzert begonnen mit einem, also hier steht Snippet, er hat das mit einem
Ah,
kurzen Ausschnitt irgendwie so
okay.
begonnen. Und auch hier fehlt wieder meiner Meinung nach nur ein ganz großer Hit, nämlich
Welcher?
Brother Louie natürlich. Das fand ich auch schon enorm, dass der nicht kam. Aber ja, also auf jeden Fall auch einfach eine Veranstaltung. Es war gar nicht, es war nicht, es sollte nicht größer gemacht sein, als es am Ende auch war, weißt du? Es
Ja.
war, ne, es war nicht irgendwie so, ah oh, ja, geil, Modern Talking irgendwie sonst was live oder so, sondern es war, ja, es war ein Abend mit Thomas Anders, so, weißt du?
Okay.
Und,
Und ist er auf der Bühne irgendwie anders als bei Modern Talking, wo dann Dieter Bohlen noch daneben steht in der Ballonseide oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen?
ja,
Also
für mich sind das halt so, ich kriege das halt auch gar nichts, wenn ich ihn in diesen Musikvideos sehe, wo er halt wirklich, ne, mit glänzenden Lippen und Selbstbräuner und
Das
sonst
war
was halt,
schön,
das
ja.
ist, ja, wenn du kannst das schön finden, aber nein, ich krieg das teilweise gar
Na,
nicht
ich muss
zusammen.
das nicht schön finden,
Nein.
Hauptsache,
Nein, aber
ja.
ich kann offen sagen, dass es ist eigentlich jetzt auch im Alter wirklich ein ansehnlicher Mann eigentlich ist. Und ich kriege das halt gar nicht zusammen, wenn ich mir angucke, wie der da halt früher rumlief. Deshalb, ich kenne halt diesen Thomas Anders jetzt auch dann aus meiner viel zitierten DSDS-Zeit, wo die dann auch aufgetreten sind, so halt. Und da ist er für mich genau so. Aber ich krieg das mit diesen Figuren da aus den 80ern im Kopf gar nicht zusammen, irgendwie so, um
Ja.
echt zu sein. Weil es halt nichts mehr, weil es halt nicht so drüber gestylt, drüber gesungen, drüber alles ist halt so, ne?
Ja. Was eigentlich eine ganz gute Überleitung ist, und zwar, also wie gesagt, ich habe in meinem Gedächtnis gekramt, welche 80er-Jahres-Stars ich noch live gesehen habe in den letzten Jahren. Und da fiel dann, oder da kommt dann einfach der Name Joachim Witt tatsächlich. Ja, Joachim Witt, der Goldene Reiter, ich bin euer Herbergsvater und so weiter. Ne, Neue Deutsche Welle war ja eine große Sache. Und er hat ja ab den 90ern dann nochmal, ja, wie soll man sagen, also seine Karriere setzte sich fort, aber halt in einer etwas anderen Richtung. Das heißt, also er hat sich sehr von, keine Ahnung, Rammstein eigentlich eher beeinflussen lassen, also
Von der
neue
neuen deutschen Welle
deutsche
zur neuen deutschen
Härte.
Härte. Ja,
Ja,
sorry.
neue deutsche Härte. Und wo ist er aufgetreten? Ich glaube auf dem Rock Harz Festival. Und eigentlich Ja, doch. Also ich musste ihn mir angucken, quasi auf Wunsch eines jungen Kollegen. Und es war schon so ein bisschen bizarr, muss man sagen. Also optisch, also klar, abgesehen davon, dass er jetzt natürlich 40 Jahre älter ist als so Goldener Reiter Zeiten, aber er trägt halt jetzt so einen Rauschebart und gibt sich auf der Bühne auch irgendwie so ein bisschen, ja, also so ein bisschen spröde, kann man sagen. Also es war
Aber
schon
authentisch,
etwas,
oder?
nee, eigentlich nicht. Also es war schon eher bizarr. Also ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Also
Aber er hat auch Goldener Reiter und so gespielt, ja.
ja, allerdings dann halt auch in so einer etwas abgedateten Version.
Ah.
Das heißt also auch mit verzerrten Gitarren und ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass viele im Publikum auch nur die neuere Version kannten und dann die alte Neue Deutsche Welle Version dann vielleicht gar nicht so im Ohr hatten. Wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, aber es muss so sein, tatsächlich. Aber es kam ganz gut an. Also es war irgendwie mitten in der Nacht. Ich glaube, er war irgendwie letzte Band oder also er war die letzte Band, also er mit seiner Backing-Band, die waren dann bis 1 Uhr nachts dann irgendwie zugange und die Leute waren, glaube ich, schon zufrieden. Also, aber
Also
wie
schon
gesagt,
ein Erlebnis.
es war schon, ja, es war ein Erlebnis. Und wie gesagt, mir fällt es echt schwer, das Ganze in Worte zu fassen, weil er halt aussah wie ja, wie Rübezahl und aber glaube ich auch sein Album so hieß. Also das heißt, es ist schon so ein bisschen Selbstironie dann mit dabei und ja, ob man das dann jetzt gut findet oder nicht, das ist dann so eine andere Sache. Irgendwie habe ich mir da noch keine Meinung zugebildet, aber muss ich vielleicht auch gar nicht.
Kennst du denn den erfolgreichsten Song von Joachim Witt?
Die Flut.
Ja,
Das ist
zusammen
nicht der
mit.
Goldene Reiter.
Nein, die Flut ist eine absolute deutsche Erfolgssingle. Also,
Okay.
glaube ich auch bestimmt unter den erfolgreichsten Songs Deutschlands oder so weit vorne.
Okay, ja.
Weißt du, mit wem das zusammen ist?
Sag's mir noch mal, den Namen vergesse ich immer wieder.
Peter
Heppner.
Heppner, richtig.
Peter Heppner, ja,
Und
genau.
bitte, das ist ja wohl derjenige, der auf dem Song wirklich strahlt. Also, Witz singt da ja wirklich so: Eine dunkle Ruhe kriegt. Ich kann den Text leider gerade nicht, aber also ich finde das wirklich, ich finde, dass Peter Heppner eine der schönsten Stimmen Deutschlands hat. Und den Kontrast in dem Song halt schon sehr krass. Aber so soll es wahrscheinlich auch irgendwie sein, ne? Ich bin Peter Heppner-Fan, sage ich hier
Wirklich
mal
wahr.
jetzt an dieser Stelle ganz offen. Peter
Er
Heppner
hat auch
ist.
schöne Sachen gemacht, oder? Jetzt, wenn du mir jetzt
Findest du?
sagst,
Ja?
was er gemacht hat,
Ja, weißt du denn,
dann.
mit welcher, wie seine Band hieß früher?
Wolfsheim, oder?
Richtig,
Also
genau.
Sparrow and the
Nightingales.
Nightingales, ja.
Absoluter Wahnsinn.
Schön.
Leider nicht 80er, auch wenn es vom Sound
Nein.
her total 80er ist, aber ganz genau, eben, das war der absolute Grufti-Disco-Hit damals, Anfang der
Okay,
80er.
auch wenn es jetzt nicht 80er ist, aber sollen wir uns vielleicht nochmal irgendein Lied anhören?
Ja, ich
Würde
würde
sich das
auch
anbieten, vielleicht einfach
Sparrows and the Nightingales zu hören.
oder Joachim Witt und
Aber die
Heppner,
Flut, ja, richtig, dann
der
kriegen wir es zusammen.
Flirt.
Du hast ja recht, die Flut.
Keine Ahnung, aber es ist natürlich 90er, also, ja, aber
Ja,
wir
nein,
machen das
also.
trotzdem. Wir hören einfach mal rein und damit ihr da draußen, die ihr euch den Podcast anhört, damit ihr auch wisst, was Joachim Witt heute macht. Die
Heute.
Flut.
Die Flut ist doch nicht heute.
Naja, ne, also.
Also ich würde mich jetzt wundern, ich recherchiere das jetzt mal. Hört mal rein, wir hören uns gleich die Flut von Joachim Witt und Peter Heppmann. So, wir sind zurück nach Die Flut und die Flut von heute aus dem Jahr 1998. Egal, ich habe nachgeschaut. Also, du meinst ja mit altem Witt meinst du
Also
ja Goldener Reiter.
nochmal, sorry, wenn ich da rein. Ne, heute bedeutet natürlich aber, dass er seit 1998 seinen Sound eigentlich beibehalten hat.
Ja,
Also ich höre da
aber.
jetzt nicht so große Veränderungen, ehrlich gesagt. Aber gut.
Aber der Goldene Reiter ist von 1980, die Flut ist von 1998. Das heißt, dazwischen liegt weniger Zeit als zwischen die Flut und heute.
Ja, was vielleicht einiges über mich dann auch aussagt, aber wer weiß,
Der Mann, der in der ersten Folge gesagt hat, 2008, da gab es noch Musik. Ja, natürlich.
weiß.
Hör mal.
Du wolltest irgendwas sagen.
Wie gesagt, ich finde auch Wolfsheim ist, es ist für mich so ein bisschen so eine Perlentaucher-Band. Aber also es gibt keine Best-of, aber es ist für mich eine ziemliche Best-of-Band, die ein paar wirklich überragende Songs haben. Ich glaube, da würden mir auch viele Leute zustimmen. Und ich finde, Heppner hat eine sehr, sehr schöne, angenehme Stimme. Und insofern habe ich mich auch gefreut, ihn live sehen zu dürfen. Ich kürze es mal ab.
Wann hast du ihn gesehen? Ja, bitte.
Ich kürze es mal ab, weil es ja keine 80er sind. Wann habe ich ihn gesehen? 2016 und 16 und 18 oder so. Ich schaue mal ganz kurz.
Vielleicht auch nicht so wichtig.
Weil nee, aber ja, es geht so. Auf jeden Fall habe ich ihn das erste Mal dann auf einer Akustik-Unplugged-Tour gesehen. Und das war auch schön und hat seiner Stimme auch geschmeichelt und es war für mich auch okay. Ich brauchte denn jetzt auch keine, also sagen wir so, da kommen die Synthes heutzutage halt auch eher aus dem MacBook irgendwie so. Das war dann schon okay, das stattdessen irgendwie mit Klavier und Gitarre zu hören. Allerdings hat er dann, wo wir ja beim Thema sind, wie oft die Künstler ihre Songs, ihre Hits spielen müssen, hat er dann gesagt, dass jetzt halt Sparrows auch oft gespielt hat und auch weiß, was er dem Lied verdankt, aber dass er den Song für sich auch so ein bisschen lebendig halten müsste und hat dann daraus so eine, was hat er daraus gemacht? Eine halb Reggae Two-Step irgendwas Version. Also die Gitarre spielt auf jeden Fall nur dim, 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 dim. So spielt er sie eigentlich halt die ganze Zeit. Und da muss ich sagen, dass das natürlich auch dann so gegen so ein bisschen schon das, worauf man das ganze Konzert wartet oder so war, war dann schon so ein kleinerer Stich ins Herz. Aber es ist okay, finde ich, aber es muss schon okay sein. Ich finde auch gerade bei Unplugged-Konzerten finde ich ja nichts langweiliger, als wenn die Leute die Lieder einfach genau so spielen, nur mit Klavier und Gitarre. Ne? Also deshalb finde ich, das lebt ja auch von neuen Arrangements eigentlich.
Magst du tatsächlich Unplugged-Konzerte? Oder, weil da sind wir natürlich wieder bei der Erwartungshaltung und ich habe mir halt das mal durch den Kopf gehen lassen oder beziehungsweise ich habe mal in mein Herz gehört, also schon vor langer Zeit und eigentlich bin ich am zufriedensten, wenn die Bands tatsächlich die Lieder so spielen wie auf Platte.
Bei einem normalen Nicht-Unplugged-Konzert meinst du jetzt, ja.
Klar. Ja, aber und das ist aber der Punkt. Würde ich mir dann gar nicht erst anhören, wahrscheinlich.
Aber bei Unplugged weiß ich vorher, dass ich was anderes kriege, weißt du? Ja. Das ist so der Punkt. Bei Unplugged weiß ich ja. Also, ich finde, es gibt einige Beispiele für überragende Unplugged. Also, ne, dieses ganze MTV Unplugged-Ding ist natürlich sehr, hat sich auch.
90er Jahre.
Ja, genau. Und dann hat sich ja dann irgendwann auch jetzt wirklich auch in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Bereich sehr verloren. Und das kriegt jetzt halt auch jeder eins hinterhergeworfen. Aber ich finde, dass es ein paar überragende Beispiele gibt. Zum Beispiel war ja auch mal 80er Toten Hosen. Das ist von 2005. Das finde ich absolut großartig. Aber. Ja, keine Ahnung. Bei Heppner war jetzt so ein typischer Fall, wo man sagt so, die Balladen funktionieren halt super, dann so, ne, nur mit Klavier so ein bisschen spärlicher. Aber den flotten Songs, ich hätte es jetzt irgendwie bei Sparrows oder so gerade nicht unbedingt gebraucht. Aber ich habe ihn danach noch zweimal richtig live gesehen und da gab es dann auch eben genau die schöne Version live. Ja, insofern, also ist auch ein Künstler, den ich gesehen habe und es ist auch, auch ein Fall von, es will nicht mehr sein, als es im Endeffekt ist, irgendwie so.
Also, was mir jetzt bei Unplugged, wo du es gerade sagst, also ich bin ja auch bekennender, nicht nur großer Loverboy-Fan, sondern auch großer Saga-Fan, auch kanadische Rockband, hat die größte Zeit in den 80ern sicherlich, aber die Band tourt auch heute noch, wenn sie kann. Das heißt, ich habe sie vor ziemlich genau einem Jahr, also war mein letztes Konzert, was ich gesehen habe. Und sie hatten ja so eine Art auch Abschiedstournee gemacht 2017. Und das Besondere war, dass sie sich selbst supported haben. Das heißt, also erst hat Saga ein Unplugged-Set gespielt und da dann halt auch wirklich die Songs genommen, die am besten sich dafür eignen eigentlich. Also es gibt halt auch Songs, wo nicht die volle Instrumentierung mit Gitarre und Schlagzeug und so weiter vorkommt. Und ich fand das schon ziemlich gut. Und Saga haben jetzt auch vor wenigen Wochen erst ein Unplugged-Album rausgebracht.
Aber die
Und
haben
das.
sich doch aufgelöst, das verstehe ich
Nein,
nicht.
haben sie sich nicht.
Du hast aber irgendwie Glück mit Abschiedskonzerten, Eckart.
Ja, irgendwie
Hammer.
schon. Nicht? Also bei a-ha war es so und bei Saga auch. Also sie machen noch weiter auf jeden Fall. Und was natürlich auch sehr schön ist, weil live sind die nach wie vor, also sind besser denn je, muss man einfach sagen. Also sie sind ja seit 1978 haben sie ihre erste Platte rausgebracht und Michael Sadler, der Sänger, der ist, also seine Stimme ist wirklich ungelogen, sie ist besser als jemals zuvor. Also
Ich höre,
ist
ich rede mit
Wahnsinn.
einem Fan. Okay.
Absolut, ja.
Nein, also tatsächlich, um das kurz noch vielleicht zum Abschluss zu bringen, finde auch, das ist das natürlichste Konzept, dass man quasi während auf, oder vor einem Konzert oder während eines Konzerts so einen kurzen Block quasi macht, wo man
Ja.
das einordnet, wenn es sich anbietet. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und das ist eigentlich auch ein gutes Prinzip, ja. Aber sonst, wenn es ein Unplugged-Konzert gibt, dann weiß ich halt, dann weiß ich, ich kriege bestimmt nicht das,
Ja,
was ich
ja,
erwarte und
ja.
muss mich irgendwie darauf einlassen. Und wie gesagt, ich verstehe, dass das ein Ruder gerät. Das Aha, Unplugged-Album ist ganz, ganz furchtbar bieder. Und naja, egal. Egal, was hast du
Ja,
noch
es
auf der
ist,
Liste? Sorry.
sorry, ja, das ist dann einfach auch nicht die Version, die man dann gerne hören möchte, ne? Also,
Gerade Take on Me ist dann halt wirklich so diese Klavierballade, die
ja,
man irgendwie
da
nicht
fehlt
braucht.
dann
Ja.
einfach etwas. Das wäre so, als wenn nicht Morten Harkett singen würde, sondern halt, ja, ich weiß nicht wer, wahrscheinlich Chor.
Alexander Klavs, ja.
Das wäre gar nicht so schön, ja,
Was hast du noch auf der
vielleicht.
Liste?
Ich habe gar nicht so viel auf der Liste. Ich habe mal Fehlfarben gesehen.
Wann?
Lass mich nicht lügen, das muss 10 Jahre her sein, mindestens, oder eher 15 Jahre her. Und Fehlfarben sind ja quasi auch mit der Neuen Deutschen Welle so ein bisschen bekannter geworden, beziehungsweise sie waren eigentlich nie Neue Deutsche Welle, sondern eher noch vom Punk inspiriert.
Es geht voran.
Genau, es geht voran und so weiter. Und Peter Hein, der Sänger, der ist dann nach dem ersten Album ausgestiegen. Dann war eigentlich, ja, das waren, es waren dann halt immer andere Fehlfarben. Also sie haben sich sehr, sehr musikalisch sehr schnell woanders hin entwickelt. Und dann hatten sie, glaube ich, 1990 Reunion-Konzert und sie treten nach wie vor regelmäßig auf und jetzt aber wieder mit Peter Hein, das heißt also mit dem Sänger, den man wahrscheinlich am liebsten hören möchte,
Also
um
du
dann
möchtest doch
halt.
auch am liebsten Sachen vom Album Monarchie und Alltag hören, oder? Ja.
Ja, eigentlich schon.
Hast
Es
du
ist
das
so.
bekommen?
Ja, sie haben es auch gespielt. Sie hatten aber auch gerade irgendwie ein neues Album rausgebracht und davon haben sie dann natürlich auch was gespielt. Aber ist ja auch völlig legitim, weil der Rahmen war dann schon ein bisschen kleiner als bei a-ha oder bei Human League oder was auch immer. Also, das heißt, sie waren. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, also ich muss jetzt gerade eben überlegen. Es war in Köln was
Gloria
ist der im
Underground
Luxor?
im Luxor. Oh.
Also es war wirklich richtig klein
Ja.
und
Ja,
ja,
7. April 2010.
für die Leute war das genau das Richtige, natürlich. Die Leute, die da waren. Also das heißt, es waren jetzt nicht viele, glaube ich, die dann mit den größten Nostalgiewünschen dann vor Ort waren, sondern die Leute haben es halt einfach so hingenommen, dass die Band einfach noch auftritt und da noch so ein bisschen abrocken möchte und dass sie halt auch noch den Anspruch hat, neue Sachen zu spielen und halt auch sich, ja,
Die aber
machen lassen.
vielleicht niemand hören will, oder?
Ja, doch, die Sachen sind auch nicht so schlecht. Aber natürlich kennt man am ehesten dann halt Monarchie und Alltag. Es geht voran und so weiter.
Ja, aber wenn du ein bekennender Fan der ersten Platte bist, dann wäre eigentlich das Konzert 2016 im Zack in Düsseldorf was für dich gewesen. Da gibt es nämlich seit ja, 5 Jahren oder so ein ganz wunderbares kleines Festival über mehrere Tage, das heißt Lieblingsplatte, wo
Aha.
dann eben deutschsprachige Bands dazu genötigt werden, ihr eines Album, das alle hören wollen, in voller Länge zu spielen halt.
Okay, wer ist da bislang aufgetreten? Hast du da irgendwie hau mal ein paar Namen raus.
Ja, also auf jeden Fall hatten wir 2016 Fehlfarben natürlich. Verdammt, verpasst. Natürlich mit Monarchie und Alltag. Ja, das wäre natürlich wirklich was für dich gewesen.
Ja.
Ansonsten, ich weiß, es gab, war das denn, wann war ich denn da? Letztes Jahr sicher nicht. Nee, da war niemand irgendwo, vorletztes Jahr. Auch 5-Sterne-Deluxe, alte Hamburger Hip-Hop-Band. Kennst du?
Ja.
Ach, cool.
Willst du mit mir gehen?
Ach, ey, hör mal. Ja,
natürlich, hör mal. Das kennt man doch.
Hey, da bin ich mit gerechnet. Ja, und ich war im selben Jahr dann auch bei Element of Crime.
Oh, gut.
Leider auch gut. Knapp vorbei an den 80ern, also zumindest mit dem, was sie gespielt haben. Sie haben, sie waren in den 80ern auch englischsprachig noch unterwegs und sie haben dann aber von 1993 Weißes Papier natürlich gespielt. Was ich bei denen ganz nett fand noch am Rande, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt das Konzert so spielen würden, als wäre es auch 1993.
Okay.
Klingt jetzt übel? Nein. Als sie es halt so gemacht haben, sie spielen natürlich, die Band spielen das Album, aber danach natürlich auch irgendwie noch ein Set mit gemischten Sachen. Mhm. Dass sie dann gesagt haben, wir spielen jetzt aber eine Setlist wie von 93, sprich wir spielen nichts, was älter ist als 93.
Nichts, was jünger ist als 93.
Nichts, was jünger ist, das wird richtig, völlig richtig.
Sagt
nichts,
jetzt der Archäologe ist in mir. Das
richtig. Nee, genau. Und haben dann irgendwie noch, ne, es gibt davor noch die deutschsprachige Platte, damals hinterm Mond und davor dann eben auch wirklich halt 80er englischsprachiger Kram. Also das ist ein sehr, sehr cooles Festival. Ich freue mich drauf, wenn das ja hoffentlich nächstes Jahr oder so wieder losgeht. Da gibt es eigentlich immer,
wir drücken die Daumen, ja,
immer was zu sehen, immer was zu entdecken und auch definitiv genügend 80er Kram. Genau.
Was hast du noch gesehen?
Ja, so viele schöne Sachen. Ich habe mal ebenfalls durch spontane Late-Night-Käufe das letzte Ende eines Eagles-Konzerts gesehen. Aber so die letzte Hälfte des Zugabenblocks. Und bei den Eagles spielt ja nun mal auch Don Henley mit. Und leider kam ich dann aber pünktlich in die Halle, ganz kurz nachdem Boys of Summer, was bei den Eagles live gespielt wird.
Bei den Eagles?
Verklungen. Ja, die Eagles spielen
es
Boys of Summer
ja live. Von ihrem Solo, vom Solo-Album.
Richtig, aber je mehr Leute da sterben, desto mehr werden die Eagles ja auch einfach nur Don Henley Solo insofern.
Okay.
Ja, richtig. Also ich habe Hotel California gesehen, ich habe Desperado gesehen, das war alles schön. Aber ja, leider habe ich tatsächlich sehr knapp Boys of Summer verpasst. Das ist ja. Ach, das ist ja unser Podcast-Titel, da komme ich mir echt so jetzt erst drauf. Habe ich
wirklich wahr?
Oh. Weil du gerade auch so euphorisch reagiert hast, ich finde den Song auch gut, aber wir haben natürlich jetzt mit Boys of Summer und Boys of Summer.
Das ist eigentlich der größere Hit, oder?
Boys of Summer. Ich habe Tickets noch für Peter Hook von Joy Division/New Order. Live. Hätte letztes Jahr sein sollen. Mal sehen, wann es sein wird.
Das heißt, ist jetzt einfach noch offen und du wartest jetzt, dass ein neuer Termin irgendwie bestätigt wird.
Genau.
Wie ist das mit Joy Division natürlich nicht, aber mit New Order, die treten auch nicht mehr zusammen auf, weil die sich nicht so ganz gut verstehen.
Doch, die haben sich nicht mehr gut verstanden mit Peter Hook, der in der Folge halt aus der Band.
Okay.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, rausgeklagt wurde. Das hat man bei den Eagles gemacht mit Don Felder. Was hat er gesagt? Das
Fünf
war
Freunde
eine dreckige Scheidung
sein, ja,
oder so. Richtig. Nein, die gibt's noch, genau. Und ich glaube, wo die halt sich schon dann auch wieder eher auf neuere Sachen und nicht konzentrieren, aber ne, die irgendwie schon eher darauf gehen. Peter Hook macht jetzt halt ganz, ganz klar, Erbverwaltung oder irgendwie so, ne?
Okay.
Sag ich mal, und macht halt, und das damit hat der aber halt auch, finde ich halt auch zu Recht erfolgt, er spielt halt einfach Alben von Joy Division und New Order in kompletter Länge live. Und das ist halt einfach schon für die Fans von den alten Sachen natürlich dann schon eine geile Sache. Er singt natürlich dann irgendwie auch alles, ja, ne, und ich finde, er macht das aber ganz, ich höre halt vor allem die Joy Division Sachen, ich finde, er macht das aber eigentlich ganz schwer okay.
Ja.
Aber es ist einfach schön. Er spielt die Alben von vorn bis Ende. Er spielt natürlich in wesentlich kleineren Locations als New Order das tun, was es halt auch nochmal so schön macht. Und da, wo ich jetzt bin, hätte er die komplette Diskografie, also zwei Alben von Joy Division spielen sollen. Und ich meine, es hieß dann, er würde davor dann ein Set mit Best of New Order halt noch spielen.
Okay, so, ne? Also im Grunde genommen ist das dann halt wirklich, man kriegt genau das, was man erwartet.
Ja, und, genau, für kleines Geld in kleinen Locations,
okay, Ja, dann ist ja eigentlich auch okay. Ne?
Eben.
Du zahlst keine 80 Euro oder irgendwie und
ganz genau. So, hier, genau. Plus an opening set of new order material. Ja, es gibt natürlich auch, es gab natürlich dann auch Fälle, wo er hier Power, Corruption and Lies, auch ein super Album von New Order, ganz gespielt hat oder so. Ja, das ist eine Sache, auf die ich mich immer noch sehr freue. Auf Tears for Fears, wo wir ja eigentlich auch mal hin wollten,
ja,
was wir hoffentlich mal erleben werden.
Da habe ich das ein bisschen sitzen lassen, natürlich, weil ich habe es dann doch vorgezogen, nach Norwegen zu fahren. Entschuldigung.
Aber mir wurde ja auch die Akkreditierung verwehrt. Insofern hast du mich ja gar nicht so sitzen lassen.
Na, guck.
Aber hast du auch noch nicht gesehen? Nein.
Nein. Tears for Fears habe ich nicht gesehen, obwohl es eine meiner Lieblingsbands ist. Aber in den 80er Jahren selbst wäre ich gar nicht drauf gekommen, mir die anzugucken, tatsächlich. Da war einfach der Drang nicht so groß, sich dann irgendwie, die muss ich live sehen und so weiter. Und, irgendwie nicht. Und jetzt kommt das aber. Ne? Ich meine, gut, jetzt waren ja Kurt Smith und Roland Orsible auch lange musikalisch getrennt sozusagen und haben halt nicht zusammen gespielt. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Sehr, sehr schön. Wenn ich gerne noch live, wenn ich eigentlich tatsächlich auch mal gerne so mit dieser halben Selbstironie, wie bei Thomas Anders gerne live gesehen hätte, wäre vielleicht George Michael gewesen, muss ich sagen.
Ja,
glaube ich.
Ja. George Michael war eigentlich, ich meine, gut, in den 80er Jahren war er natürlich immer so, also damals in der Schule, das waren eher die Mädchen, die sowas gehört haben. Und er war ironischerweise natürlich, aber eigentlich war er doch schon eine ziemlich coole Sau, muss man einfach sagen.
Also hat auch
tolle Stimme Stil. Hatte er auch, also Wahnsinn.
Ja, eben, man hat natürlich irgendwie, man verbindet ihn natürlich vor allem mit den beiden, mit zwei Oberschmalz-Songs halt, dann Last Christmas und
Whisper oder so. Du hast es gesagt,
Oh, ist ja schon wieder so weit. Vielleicht sollten wir es in die Playlist packen.
Wie kriege ich das aus meinem Kopf jetzt wieder raus?
Nein, ich habe mir letztes Jahr, vorletztes Jahr hätte ich die Single gekauft. Was willst du rauskriegen, Last Christmas oder Careless Whisper?
Ich möchte Last Christmas rauskriegen und ich möchte Careless Whisper, vielleicht können wir uns das noch anhören.
Kleiner Tipp für alle, die sich Last Christmas als Single kaufen wollen. Ich bin immer jedes Jahr erst zu Weihnachten drauf gekommen, wenn die Preise in eBay hochgehen. Aber jetzt so, im April, sind die Preise auf eBay echt okay für Last Christmas. Nein, aber wenn wir jetzt irgendwie weiterdenken, wenn wir jetzt an andere Hits denken, an Faith, an Waking Up Before You Go Go oder so, da kommt schon einfach. Oh, herrlich.
Ja, ich finde den richtig gut. Also,
ja, auf jeden Fall. Ja, und da kommt schon viel mehr nochmal raus, was für ein cooler Typ das einfach war.
Ja.
Einfach schade.
Ja.
Wollen wir einen von den Songs reinpacken oder möchtest du Careless Whisper reinpacken?
Ich möchte am liebsten, nein, es muss schon was Beschwingtes sein. Also vielleicht so Club Tropicana, das ist gut.
Sehr gut.
Das ist gut. Das hören wir uns an. Wham!
So, und wir kommen zum Ende. Was habe ich hier noch stehen? Nicht mehr viel. Sachen, die ich gerne mal sehen würde. Ich wäre eigentlich auch gerne letztes Jahr irgendwann zu Madness gegangen.
Oh.
Ja, das Debütalbum, über das ich auch sehr gerne Folge machen würde, ist halt leider von 79, aber ja doch auch sonst eine sehr, sehr 80er-mäßige
Band. Aber natürlich, die größten Hits waren dann sicherlich in den 80ern. Also
richtig. Hätte ich Respekt vor, wo ich mir sage, oh, 2-Stunden-Konzert könnte schon echt anstrengend werden irgendwann so. Hm. Also das ist halt wirklich irgendwie auch schon so ein gute Laune-Batzen, so den steckt man nicht mehr einfach so weg.
Aber wenn man die Band jetzt seit den 80ern nicht mehr verfolgt hat, aber sie haben ja bei den Olympischen Spielen in London haben sie ja tatsächlich, waren sie dann aufgetreten, irgendwie im offiziellen Rahmenprogramm und hatten da halt einen großen Auftritt mit, wurden glaube ich eingeflogen oder was auch immer.
Ich muss auch sagen, dass Madness vor 2 Jahren eine Single rausgebracht haben, ohne Album, ohne irgendwas dahinter, die einfach meiner Meinung nach einfach nur fantastisch ist.
Okay.
Die nimmt so das ganze, die ganze Welt ums Eton College Internat, sonst was hoch, wo halt mehrere jetzige und ehemalige Premierminister Englands waren. Und Was soll der Geiz? Wir packen das jetzt. Ich packe das jetzt hier mit in die Playlist. Und ihr könnt es euch ja anhören oder nicht. Ja, ich finde es wirklich, wirklich einer.
Madness an. Und wie heißt der Song?
Bullington Boys.
Okay.
Und wir sind wieder da und versuchen uns noch einmal dem Ende dieser Folge zu nähern. Eckart, was hältst du eigentlich von Remixes oder auch tatsächlich Neuaufnahmen, modernen Covern von Synthpop-Songs oder so?
Schwierig. Ja, ich glaube, das ist so eine zwiegespaltene Sache, weil häufig werden die ja produziert, um halt irgendwie den Sound dann doch abzudaten oder beziehungsweise halt den derzeitigen Moden anzupassen, und davon kann ich dann, ich weiß nicht, also wenn ich mir das anhöre, dann denke ich mir dann jedes Mal, nee, das Original ist einfach besser. Also insofern, ich wüsste jetzt spontan von keinem Song, der dadurch besser geworden ist. Wie das mit Coverversionen ist, ist natürlich so eine andere Sache, die können manchmal funktionieren, aber auch da bin ich eher so ein bisschen verhalten. Also wir hatten ja in einer anderen Folge, hatten wir Africa, von Toto, gecovert von Weezer, und wo du sagst, naja, okay, es war jetzt gar nicht so schlimm, aber wo ich dann halt auch sage, nee, eigentlich ist das Original besser.
Gar nicht, es war nicht so schlimm, aber ich hätte es, es war gar nicht so unähnlich zum Original.
Ja, genau.
Ich hätte irgendwie Schlimmeres erwartet.
Sie hatten die Gesangslinien dann immerhin auch so aufgedröselt, dass es möglichst authentisch klingt, und einfach nur die Gitarren ein bisschen aufgedreht. Das war dann halt der Weezer-Einfluss.
Also ich bin ja großer Fan einer Synthwave-Band. Synthwave ist ein Phänomen, was wir bestimmt noch mal in einer eigenen Folge
mit einem
ganz wunderbaren Gast besprechen werden. Auf jeden Fall bin ich großer Fan der Synthwave-Band Carpenter Brut, die halt auch so durch ihre Bühnen-Visuals und so
wirklich die Brü.
Richtig. Wirklich?
Was weiß ich, keine Ahnung.
Woher, oh Gott, also ja, es ist ein Franzose, aber sag nicht, ich spreche das
falsch. Ein Franzose, aus. Okay, aber es ist eine Band, okay. Ja,
ja. Aber du, wie kommst du denn jetzt auf die Aussprache?
Ich habe jetzt einfach mal geraten.
Ah, ja, Hammer.
Brut, das wäre für mich einfach immer vom Sekt her Brü, oder keine Ahnung.
Wahnsinn.
Ja, wie auch immer.
Ja, muss ich mir mal merken. Jedenfalls, die nehmen aber auch, finde ich, statt irgendwie wirklich so allzu plump das zu benennen, die haben auch einen Live-Schlagzeuger, einen Live-Gitarristen, und dem auch in ihrer Bühnenshow wirklich so verschiedene 80er-Stilistiken sehr schön. Ich will nicht sagen aufs Korn so, aber es ist eine ziemlich bunte Angelegenheit. Und die beschließen ihr Set auf jeden Fall immer mit einem meiner Meinung nach fantastischen Cover von Maniac mal wieder.
Okay.
Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach noch einmal in die Playlist, und dann können wir uns doch, glaube ich, einfach verabschieden. Das, ich glaube, wir haben einiges zusammengetragen, und ich glaube, wir haben doch gar nicht so wenig live gesehen, und es gibt ja auch einfach eine gute Chance, dass wir noch hoffentlich einige Künstler und Künstlerinnen noch live sehen werden in den nächsten Jahren, und vielleicht sogar als Gast für den Podcast noch hier
wir werden gewinnen können, und natürlich müssen wir jetzt natürlich auch erstmal schauen, wann überhaupt Live-Konzerte wieder richtig möglich sein werden, aber wir drücken einfach mal die Daumen, und es wird wieder klappen.
Bis dahin schwärmen wir weiter in der nächsten Folge, wenn wir uns dem Thema Kraftwerk und Ex-Mitglieder ein bisschen widmen wollen, und beziehungsweise ganz konkret deren Live-Konzerten, denn da haben wir ja auch schon...
Wir haben eine direkte Gegenüberstellung im Grunde genommen.
Genau.
Ja, schön.
Bis dahin könnt ihr gerne hingehen und uns schreiben und uns folgen und uns liken und uns end- und befreunden auf Facebook und auf Instagram. Findet ihr uns unter Voice of Summer Podcast. Und gerade jetzt interessiert uns natürlich auch sehr, wen habt ihr live gesehen? Was war vielleicht euer coolstes Konzert von 80er-Bands? Was war euer lahmstes? Wo habt ihr gedacht, ich habe noch nie so viel Geld für einen sinnlosen Abend verbrannt? Und was war vielleicht die super Überraschung? Oder wer hat vielleicht mich bei Depeche Mode gesehen? Wer hat mir meine Depeche Mode-Karte damals geschenkt? Ich hoffe, du hörst zu, und ich möchte nochmal vielen Bitte. Dank sagen.
Melde dich, schreib's in die Kommentare, wie auch
Ganz
immer.
Ganz genau.
Oder noch besser, da du ja schon eh so spendabel gewesen bist, wir sind auch bei Patreon zu finden. Und zwar auch wieder unter voiceofsummerpodcast.com. Dort könnt ihr uns unterstützen mit einem kleinen Obolus monatlich oder wie auch immer. Kostet nicht viel und euch ist damit unsere ewige Dankbarkeit gewiss. Und wir können weitermachen natürlich mit dem Podcast. Aber das machen
mit
wir
Konzerten.
Jetzt so.
Ach so, ja.
Und mit den Konzerten natürlich auch. Wir hören uns bei der nächsten Folge Boys of Summer Podcast mit den 80ern.